So, die Mittagspause ist beendet. Wir wollen dann fortfahren im den Unternehmenserwerben im Konzernabschluss. Herr Stiebi, bitte.
Ja, beziehungsweise ich kann gleich sagen, Herr Zimniok, bitte.
Ja. Gut, dann wir waren zuletzt bei Textziffer 126. Meines Erachtens nach waren wir jetzt so verblieben, dass wir die zugehörige Begründung noch ein bisschen aufbauschen und das dann auch in der Frage nochmal deutlich machen, welche Konsequenzen daran hängen. Aber dass wir mit den Formulierungen, so wie sie an sich hier vorgeschlagen wurden, dann erstmal dabei bleiben. Okay. Dann, wie gesagt, meine offene Frage wieder, wer hat was nach der 126? Beziehungsweise dann natürlich auch gerne parallel die Begründungstexte.
136. Also ich hätte früher schon was bei 130 bis 32. Also da ist mir nicht ganz klar geworden, was zum Ausdruck gebracht werden soll. Bei den stillen Reserven, stillen Lasten, sagt man, das sind Vermögensgegenstände oder Schulden des Tochterunternehmens. Die nehmen damit bei der modifizierten Stichtagskursmethode an jedem Abschlussstichtag an der Umrechnung teil. Bei dem Geschäfts- oder Firmenwert sagt man in Textziffer 130, es kommt darauf an. So, und jetzt 131 sagt, sofern die Erfolgsbeiträge in der Währung des Tochterunternehmens realisiert werden. Ist es ein Vermögensgegenstand der Tochter? Ja. Und jetzt in diesem Fall ist der Geschäfts- oder Firmenwert im Zeitpunkt der Erstkonsolidierung mit dem Kurs zum Zeitpunkt der Erstkonsolidierung umzurechnen und fortzuführen. Heißt das, dass ich jetzt für den Fall den Geschäfts- oder Firmenwert nur einmalig ermittle und dann sozusagen, also ihn festschreibe und dann lediglich zum Beispiel planmäßig abschreibe und ist dann die Textziffer 132 der andere Fall. Und ich habe jetzt nochmal überlegt, wenn ich sage, die Erfolgsbeiträge, die den Geschäfts- oder Firmenwert symbolisieren, werden in der Währung des Tochterunternehmens realisiert. Dann hatte ich gedacht, dann werden die doch in Fremdwährung realisiert. Und wäre es dann nicht eher so, dass ich den Geschäfts- oder Firmenwert eher so wie die stillen Reserven, stillen Lasten an jedem Stichtag umrechne, also ihn nicht bei der Erstkonsolidierung festschreibe. Also da ist mir nicht so richtig klar gewesen, welche Ratio da dahinter steckt.
Oder ich hätte vermutet, dass es wie ein Anlagevermögen-Gegenstand halt angeschafft worden ist und dann abgearbeitet wird.
Ja, das, also so liest sich das in Textziffer 131.
Genau.
Und da mal fragen, warum ist diese Vorgehensweise zutreffend, wenn die Erfolgsbeiträge in der Währung des Tochterunternehmens realisiert werden?
Wie auch sozusagen die aus den Produktionsanlagen entstehenden Autos, die anschließend verkauft werden, oder was ich jetzt auch immer für ein Beispiel nehmen sollte, dann wird die Maschine, die Fabrik, in was auch immer nicht Euro angeschafft und dann abgeschrieben und die Erfolgsbeiträge sind im Zweifel auch aus dem Nicht-Mutterunternehmen-Währungskreis.
Ja, aber ich meine, ich weiß nicht, ob ich den Punkt jetzt klar machen kann. Ich meine, für mich geht es um die Frage, wird der Geschäfts- oder Firmenwert nur einmal ermittelt und dann sozusagen in Euro umgerechnet und dann wird er betragsmäßig festgehalten oder teilt der Geschäfts- oder Firmenwert in künftigen Jahren jeweils das Schicksal auch an Veränderungen des Wechselkurses teilzunehmen?
Ich meine, das steht aber in 132, oder?
Das ist ja, genau okay. So. Aber dann die Frage ist für mich, wenn die Erfolgsbeiträge in der Währung des Tochterunternehmens realisiert werden, warum ist es dann so, dass ich sage, er wird nur einmal umgerechnet? Ist es dann nicht gerade so, dass ich, ja, oder ich muss sagen, ich verstehe, sagen wir, die Voraussetzung nicht, dass es, wenn es so ist, mache ich so. Können Sie mir das mal erklären? Für mich ist jetzt nicht sofort nachvollziehbar, warum, wenn die Erfolgsbeiträge in der Landeswährung, dann hätte ich doch gesagt, dann ist es doch wie ein Vermögensgegenstand, also genau das, was Sie sagen, dann ist es doch wie ein Vermögensgegenstand des Tochterunternehmens, dann ist es doch wie stille Reserven. Und stille Reserven werden doch nicht eingefroren.
Ja, aber der wird ja auch nicht eingefroren.
Entschuldigung, das ist doch jetzt gerade die Frage, die ich gestellt habe. Wird er einmal ermittelt?
Ja, wird einmal ermittelt,
ja. Genau.
So, und hier steht ja, wird in die lokale Währung des Tochterunternehmens umzurechnen und fortzuführen.
Moment, dann, es steht im Zeitpunkt der Erstkonsolidierung, genau, ist da umzurechnen.
Genau.
Und das klingt doch jetzt so, ich ermittle einmal ein Geschäfts- oder Firmenwert von mir aus von 1.000 Dollar, das sind 1.000 Euro und jetzt habe ich die 1.000 Euro eingeloggt und schreibe über 5 Jahre 200 ab. Und das ist aber wohl doch nicht gemeint. Ja, und frage aber nochmal, warum soll das gelten, wenn ich, oder was ist dann der Unterschied zwischen einem Geschäfts- oder Firmenwert und stillen Reserven?
Das, was auch sonst der Unterschied zwischen stillen Reserven und Aktiva ist. Das heißt, meine Fabrik, mein Grundstück oder was auch immer, hat einmal den Charakter dessen, was ich als Aktivum habe, und das Anlage, das Sachanlagevermögen, wird doch auch nur einmal umgerechnet.
Ich will es vielleicht nochmal anders versuchen. Bei stillen Reserven, stillen Lasten machen wir ein so gewisses Pushdown-Accounting. Und die Frage ist jetzt für mich nur, wann ist der Geschäfts- oder Firmenwert, wann wird der Geschäfts- oder Firmenwert, sagen wir, auf die Ebene des Tochterunternehmens gepusht und wann nicht?
Das steht in Textziffer 130.
Aber dann erklären Sie es mir doch mal. Nee, erklären Sie es mir mal wirtschaftlich. Das ist mein Problem. Ich verstehe es nicht, diese Differenzierung. Ja, nee, aber erklären Sie es mir mal. Sie haben
meine
da kein Verständnisproblem.
Meine Vermutung ist, nachdem die Tochter ihren Erfolg in Fremdwährung erzielt, dass man dann sagt, das ist dieser Goodwill ist nicht der Mutter, sondern der Tochter zuzurechnen, weil er originär der Goodwill bei der Tochter entsteht und erwirtschaftet wird.
Aber sehen Sie, dann verstehe ich nicht die Formulierung. Nochmal, in der Texte 131 wird doch gesagt, der Geschäfts- oder Firmenwert ist im Zeitpunkt der Erstkonsolidierung umzurechnen.
Genau.
Und fortzuführen. Heißt jetzt fortzuführen, nachdem er einmalig ermittelt und auch in der Recheneinheit des Konzerns, Euro.
Meine Meinung nach müsste der jährlich atmen und dann umgerechnet zum Devisenkassa-Mittelkurs, wie es in 308a steht, umgerechnet werden und in dieses Währungsdifferenz oder Ergebnis aus Währungsumrechnung fallen.
Genau.
Ja, aber das kommt meines Erachtens ehrlich gesagt nicht klar zum Ausdruck. Dass ich den Geschäfts- oder Firmenwert fortführen muss, ich meine, das ist ohnehin klar. Aber aus der Textziffer 131 lese ich bisher nicht, dass der Geschäfts- oder Firmenwert in diesem Fall, was ich ja ökonomisch nachvollziehen kann, nur nicht hier raus lese, Vermögensgegenstand des Tochterunternehmens ist, dass er bei jedem Bilanzstichtag, Klammer auf, wie die einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden, wie die einzelnen stillen Reserven, stillen Lasten, bei Veränderung des Wechselkurses sich auch betragsmäßig ändert.
Ja, die Konsequenz ergibt sich doch aus der Textziffer 132.
Ja, aber
das, also das, was Sie als Push-Down-Accounting bezeichnet haben, das hätten wir hier faktisch.
Wo? Jetzt bei 32?
Bei 31. In diesem Fall ist der Geschäftsführer für mit dem Zeitpunkt, der Erstkonsolidierung mit dem Kurs zum Zeitpunkt in die lokale Währung des Tochterunternehmens, also in unserem Fall Dollar, umzurechnen und fortzuführen. Na, das heißt, der klebt da unten in Dollar. So, wird da abgeschrieben planmäßig, und wenn ich jetzt umrechne, halte ich mich an die ganz allgemeinen Regeln, und dann atmet der natürlich entsprechend der Wechselkursparitätenänderungen mit, und die Änderung steht dann halt im Eigenkapital.
Aber jetzt nochmal, verstehen Sie, nochmal, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich heute Nacht schlecht geschlafen, aber nochmal, ich habe doch jetzt dreimal gefragt, wo sind wir im Fall des Pushdown-Accounting? Und so wie ich es jetzt verstanden habe von der Frau Knorr, ist der Fall 131. Das Pushdown-Accounting. Sodass der Geschäfts- oder Firmenwert atmet. Ändert. Nochmal, machen wir es doch ganz einfach, wenn ich ein Grundstück habe beim Tochterunternehmen. Das ist in den USA belegen. Es hat einen Betrag von 1.000 Dollar. Wenn der Wechselkurs am Bilanzstichtag 1:1 ist, sind es 1.000 Euro. Wenn der Wechselkurs am nächsten Bilanzstichtag 1,2 ist, dann ist das Grundstück 1.200. So, und jetzt gibt es doch die Möglichkeit, ich meine, das ist doch jetzt auch nicht neu, dass ich entweder sage, der Geschäfts- oder Firmenwert wird runtergedrückt, dann ist er aber wie jeder andere Vermögensgegenstand, wird er umgerechnet. Und damit habe ich jedes Jahr einen anderen Geschäfts- oder Firmenwert. Mhm. Oder es gibt den Fall, dass ich den Geschäfts- oder Firmenwert einmal zementiere, den absoluten Betrag umrechne
und dann
lediglich fortschreibe. Und das lese ich hier. Ich weiß nicht, welcher Fall was ist, weil wenn hier steht, in diesem Fall ist der Geschäfts- oder Firmenwert im Zeitpunkt der Erstkonsolidierung in die lokale Währung umzurechnen.
Genau.
Und was heißt aber jetzt fortzuführen? Heißt es
planmäßig abzuschreiben plus Währungsumrechnung?
Aber Entschuldigung. Aber Entschuldigung, also das versteht, also das ist nicht klar. Also ist Ihnen das klar?
Na, ich meine schon, dass das logisch abgeleitet ist. Ne? In 130 wird die Entscheidung getroffen, Pushdown ja oder nein. Dann sagt man, wenn, dann sozusagen Pushdown ist 131, erstmalige Umrechnung. Und dann sagt 132, wie geht es weiter?
Nochmal, Sie sagen jetzt, 132 sagt, wie geht es weiter?
Ja.
Nee, 132 ist ein anderer Fall.
Nein, weil der sich, vielleicht ist das der, nee. Der bezieht sich nur auf den Unternehmenswert, der auf das Tochterunternehmen entfällt. Dieses 1-Regel-2-Fälle, Allokierung auf Mutter- oder Tochterunternehmen und Paragraphen oder 131 und 2 bleiben bei der Allokierung auf das Tochterunternehmen.
Ist es der letzte Satz und oder sind es die letzten zwei Worte von 131, die Sie dahingehend irritieren, dass wenn der 131 die Erstkonsolidierung umfasst, ist das Wort fortführen natürlich etwas
genau,
schwierig.
Was ich sagen will, ist, die Texte über 132, die gilt doch immer. Egal, ob der Geschäfts- oder Firmenwert unten ist oder oben ist. Nee, Entschuldigung, nur
oben,
wenn er unten
oben
ist,
also
muss ich umrechnen.
Währung, genau.
Ja, aber das ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das, finde ich, kann man klarer zum Ausdruck bringen, indem man sagt, wenn der Geschäfts- oder Firmenwert bei der oder in der Währung des Tochterunternehmens realisiert wird, dann ist er zu jedem Bilanzstichtag mit dem dann geltenden Devisenkassamittelkurs umzurechnen. Punkt, der Geschäfts- oder Firmenwert ist natürlich dann auch ganz normal planmäßig abzuschreiben. Nur wenn der Geschäfts- oder Firmenwert nicht in der Währung des Tochterunternehmens realisiert wird, ist er einmalig im Zeitpunkt der Erstkonsolidierung mit dem dann geltenden Devisenkassamittelkurs umzurechnen und wird dann planmäßig abgeschrieben. Aber das lese ich ehrlich gesagt aus dem nicht raus. Das ist für mich jedenfalls irgendwie schwer nachvollziehbar. Aber wenn das den anderen allen klar ist, dann ist es vielleicht nur mein Verständnisproblem. Oder dumm, aber das lese ich da nicht raus. Für mich, verstehen Sie, für mich ist einfach die Gretchenfrage, die ja in 130 zu Recht angesprochen wird. Was für ein Vermögensgegenstand ist der Geschäfts- oder Firmenwert? Ist er ein Vermögensgegenstand der Tochter?
Gar keiner.
Er gilt als Geschäfts- oder Firmenwert. Er gilt als Vermögensgegenstand. So. Und jetzt ist nur die Frage, ist er unten oder ist er oben? Und nur wenn er unten ist, wird er laufend an jedem Stichtag umgerechnet. Also das wird...
Vielleicht wäre es denn einfacher, ist. Wenn man...
Du hast die gesagt?
Ja. Okay, ja gut, dann... Okay. Also das ist, ich glaube, das ist ein Verständnisproblem. Aber das ist bei mir dieses fortzuführen. Verstehen Sie, das...
Aber das fortzuführen, auszutauschen, ist ja jetzt nicht...
Wissen Sie, warum schreibt man da nicht bei 132 der Buchwert des Geschäfts... Wissen Sie, das ist dann wieder so ein langer Satz, der Buchwert, wo ich schreibe, im Falle der Texte bei 131 ist der Geschäfts- oder Firmenwert an jedem folgenden Abschlussstichtag ... umzurechnen. Dann ist klar, dass das nicht einmalig ist, sondern dass das immer erfolgt. Also das wäre für mich zumindest hilfreicher. Weil es klingt ja im ersten Moment so, als wären das zwei Fälle.
Okay, also danke, oder? Ich jetzt nochmal für den Teller formuliert, meinen Sie, wir müssen formulieren, Text 132, ein in der Währung des Tochterunternehmens geführter Geschäfts- oder Firmenwert ist wie der Abschluss dieses Unternehmens in den folgenden Abschlussstichtagen gemäß bla 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 ja,
umzurechnen. Oder einfach das ist an jedem folgenden Abschlussstichtag mit dem Devisenkassakurs umzurechnen und über seine planmäßige Nutzungsdauer abzuschreiben. Und für den Fall, dass man kein Pushdown-Accounting macht, ist dann jetzt zunächst mal nichts ausdrücklich weiter gesagt.
Da habe ich auch kein Umrechnungsproblem.
Ich habe eins, aber nur einmalig. Ich muss ihn einmal umrechnen. Oder ich ermittle ihn einmal. Okay. Okay.
Entschuldigung, aber das Wort Abschreibung hier reinzubringen, bringt doch die Systematik etwas durcheinander, denn an der Abschreibung sind wir doch schon vorbei. Wir regeln doch hier eigentlich nur, wie oft die Währungsumrechnung stattfindet und nicht, dass er abgeschrieben wird, denn dass er abgeschrieben wird, ist ja unabhängig davon, in welcher Währung er ist. Und der Abschnitt Abschreibung ist doch hinter 114.
Aber dann müssen wir konsequent sagen, müssen wir 131 gerade die Worte, die mich so irritieren und fortzuführen, streichen. Denn da habe ich vorhin gehört, das soll gerade die Abschreibung sein. Das wurde vorhin gesagt.
Vorhin gesagte Worte sind immer präzisierungsfähig. Das heißt, wenn die Fortführung sich nur auf die Währungsumrechnung bezöge, dann wären wir wahrscheinlich da, wo wir in etwa eigentlich sein wollten. Richtig. Nur das Wort fortführen bringt beim einen, weil es häufiger vorkommt, die Abschreibungsschiene als die nicht ganz so häufig vorkommende Währungsschiene.
Ah doch, die kommt, verstehen Sie, Entschuldigung, die kommt genauso oft vor wie die Abschreibung, nämlich einmal im Jahr.
Aber es gibt mehr Goodwill, oder es gibt noch ein paar Goodwills, die nicht umgerechnet werden, weil sie in normaler Währung sind. Aber alle müssen abgeschrieben werden.
Insofern gibt es
häufiger Abschreibungen
als Währungsumrechnung. Wir hatten schon mal teilweise die Diskussion. Die Begriffe werden jedenfalls teilweise unscharf verwendet. Und einmal wird so verstanden, ein anderes Mal anders. Und ich bin bemüht, Begriffe so zu verwenden, dass wenn sie jemand liest, der auch nicht täglich das macht, der weiß, was die Anweisung ist. Deshalb, für mich würde ich einfach sagen, ist jeweils oder an jedem Abschlussstichtag, dann ist klar, dass der Geschäfts- oder Firmenwert wie jeder andere Vermögensgegenstand Gegenstand der Währungsumrechnung an jedem Stichtag ist.
Ja, aber das steht doch in 132. Ist an den folgenden Abschlussstichtagen mit dem Dings. Und dann kommt sogar noch der Hinweis auf die Abschreibung, die mit dem Durchschnittskurs umzurechnen ist.
Nur
wir sind ja hier auch im Bereich der Folgekonsolidierung. Ja, da macht ja die Abschreibungsbehandlung durchaus Sinn.
Nur, der 132 nimmt nicht Bezug auf die Texte für 131. Man könnte also mit Blick auf die Texte für 130 sagen, das könnte auch der andere Fall sein.
Ja, deswegen habe ich ja gesagt, habe ich ja vorhin vorgeschlagen, der Buchwert des Geschäfts- oder Firmenwertes ist der gemäß Textziffer 131 in ausländischer Währung gefüllt wird, ist, in Klammern kann man ja sagen, wie der Jahresabschluss des Tochterunternehmens in fremder Währung an den folgenden Abschlussstichtagen gemäß bla 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 umzurechnen. Ja.
Dann ist es zumindest klarer, ja.
Gut.
So, ich würde bei 135 dann wie vorhin schon mal in der dritten Zeile ergänzen, auch nur aus der Konsolidierungstechnik. Dass man also hervorhebt, das ist ein rein konsolidierungstechnisch entstehender Unterschiedsbetrag. Ich habe dann gesehen, der Text 136, dass man mal drei Fälle identifiziert für das Entstehen eines passiven Unterschiedsbetrages. Man spricht dann, meine ich, auch zumindest mal die ersten zwei Fälle an, aber wie die Übernahme von zum handelsrechtlichen Erfüllungsbetrag, Punkt, 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 in Folgejahren zu behandeln ist, also wie ein Unterschiedsbetrag da zu behandeln ist, da gibt es jedenfalls keine ausdrückliche Aussage. Das ist ja zum Beispiel, das wäre ja gerade jetzt eine interessante Frage. Angenommen, ich bezahle 1.000, bekomme ein neu bewertetes Reinvermögen von 950, eigentlich wäre aber bei Bewertung der Rückstellung der Zeitwert auch höher, ich hätte also angenommen dann 1.000, dann ist ja genau die Frage, was mache ich denn mit dem technischen passiven Unterschiedsbetrag, der auf diese Ursache 3 zurückzuführen ist. Habe ich jetzt auch keine Lösung, vielleicht hat man das auch.
Ja, doch, es gibt sofort die Analogie zur Textziffer 137 da ziehen, weil dann habe ich ja sozusagen gedanklich im Kaufpreis für die eigentlich für die höheren Belastungen Vorsorge getroffen. Am Ende des Tages muss ich ja immer den gleichen Betrag angesammelt haben. Das heißt also, wenn ich jetzt einen zu niedrigeren Ansatz habe, dann habe ich ja später entsprechend höheren Pensionsaufwand noch.
Verstehen Sie, Sie müssten eigentlich so, wie sich die Verpflichtungen, wie die verbraucht werden, so müssen Sie ihn auflösen. Das wäre, glaube ich, sagen wir, konzeptionell das Richtige.
Das steht aber in 137 drin, ne? Würde ich zumindest so lesen.
Ja, natürlich wird das sehr, aber mit diesen Aufwendungen ist doch vor allem mal gemeint, der Punkt 1 und 2. Das ist ja der klassische Fall. So, und der dritte Fall, natürlich ist es irgendwann auch Aufwand. Aber stehst, da ist es nicht so richtig klar, wann die genau anfangen. Das wäre meines Erachtens nämlich in der Rentenphase. Und dann müsste ich für die Arbeitnehmer, für die es hier einen passiven Unterschiedsbetrag gibt, überlegen, wann sich deren Rückstellungen, in denen stille Lasten sind, im Prinzip verbrauchen. Und das ist, glaube ich, allgemein natürlich richtig, wenn die Aufwendungen entstehen. Nur die Bestimmung, wann das genau ist, die ist gar nicht so einfach.
Aber warum ist das nur in der Phase, wo die in den Ruhestand gehen?
Ja, weil ich sagen
würde... Auch schon vorher habe ich ja...
Muss ja zum Erfüllungsbetrag hoch und ich komme jetzt mit der bewerteten und mit der Zeitwertlinie, komme ich jetzt zu einer anderen Linie zum
Erfüllungsbetrag. Nehmen wir mal an, die Differenz ist in erster Linie durch den Zins erklärt, weil wir nach HGB eben diese Durchschnittszinsbetrachtung machen und ich aber als Erwerber auf den aktuellen Zins gehe. So, dann hätte ich ja, dann holt ja quasi der gleitende Durchschnitt. Nehmen wir mal an, der Zins würde jetzt längerfristig niedrig zum Beispiel bleiben, der holt ja sozusagen das, ich sag mal, ratierlich nach. Und dann habe ich also auch schon in der Ansparphase, wo die Mitarbeiter noch im Amt sind, habe ich dann ja auch höhere Zuführungen im Zweifel aus einem kontinuierlich steigernden Zins. Also es muss nicht nur die Rentenphase
sein. Also verstehen Sie, ich würde die Behauptung aufstellen, die Bewertung von Pensionsrückstellungen mit dem beizulegenden Zeitwert, bei dem Sie immer einen durchschnittlichen Zinssatz zugrunde legen, ist am Ende der Aktivphase eines Arbeitnehmers niedriger als der Zeitwert. Und deshalb wird genau dieser Unterschied erst verrechnet mit den Auszahlungen, die ich in der Rentenphase habe. Und deshalb, verstehen Sie, glaube ich, ist nämlich diese Auflösung nach Maßgabe der künftig entstehenden Aufwendungen, wenn man es wirklich sauber machen würde, gar nicht so einfach. Verstehen Sie, aber gut, allgemein ist es sicherlich richtig, aber ich glaube, das ist... jedenfalls, wenn man es konkret anzuwenden hat, gar nicht so einfach, dieser Regel zu folgen.
Zu Texte von 136. Haben wir beim zweiten Spiegelpunkt einmal eine Verminderung. Das würde ich gerne in Minderung ändern, wenn das konsensfähig ist.
Falls keiner was hat, würde sich dann zur Textziffer 140 nochmal der Verweis auf die Covernote ergeben. Da hatten wir einen Fall, der in der AG diskutiert wurde, und zwar von einem AG-Mitglied, der recht leidenschaftlich vorgetragen wurde, dass es im Bankenumfeld vermehrt beobachtbar halt Forced Transactions gibt, also dass regulatorisch bedingt es zu Transaktionen kommt und die dann für das erwerbende Unternehmen halt zu einem Lucky Buy führen können. Und in der Folge wurde dann diskutiert, wie dieser Lucky Buy halt korrekt zu vereinnahmen ist. Bislang richtet sich das ja nach der Textziffer 140, also dann halt auch entsprechend des nicht abnutzbaren Vermögens. In diesem Sinne, bei den Banken sind das ja dann die Finanzinstrumente. Nachdem sich das richtig argumentiert wurde, dann von dem Mitglied der AG, dass eben dieser, soll man sagen, dieser Lucky Buy aber eben nicht vollständig auf die erworbenen Vermögensgegenstände zurückzuführen ist, sondern tatsächlich faktisch einem Geschenk entsprechen kann. Ob das dann nun Liquiditätsabschlag oder Paketabschlag ist oder was dann inhaltlich daran zugrunde liegt, das wurde an der Stelle nicht weiter spezifiziert. Die Frage ist, die sich daran anschloss, war nur, wie dieser tatsächliche Lucky Buy, wie der zu vereinnahmen ist und ob es entsprechende Texte für 140, die dann in dem Fall zu einem gewissen Ertragsspeicher führen würde, weil mit der Veräußerung der erworbenen Finanzinstrumente könnte man dann halt, wie soll man sagen, nach Belieben oder nach Bedarf halt auch stille Reserven heben, wie das zu erfolgen hat. Die AG hatte sich dann mehrheitlich dafür entschieden, dass man die Formulierung im Standard so unverändert lässt und auch für diesen Fall dann anwendbar lassen würde. Aber trotzdem sollte es in der Runde nochmal diskutiert werden.
Also die vorgetragene Lösungsmöglichkeit war, dann diesen Wertunterschied unmittelbar erfolgswirksam, also als Gewinn durch die G&V laufen zu lassen. Da haben wir uns eben doch nach intensiver Diskussion deutlich mehrheitlich dagegen ausgesprochen.
Also ausgelöst wurde die Debatte natürlich, wie man sich vielleicht denken kann, durch das Vorbild IFRS, die es ja sozusagen nicht nur zulassen, sondern fordern, dass ich eben diesen Unterschiedsbetrag sofort natürlich nach einem schön sorgfältigen Reassessment dann durch die G&V buche und dann kam eben die Frage auf aus dem Bankensektor, warum das denn ungerechterweise nur nach IFRS möglich wäre und nicht auch nach HGB. Da kommen wohl noch andere regulatorischen Sachen hinzu, weil eben dieser passivische Unterschiedsbetrag, wenn ich es richtig verstanden habe, auch nicht irgendwie zum Eigenkapital gezählt wird, ne, aufsichtsrechtlich, und wenn ich ihn als Ertrag in der G&V hatte und er natürlich dann irgendwo in den Rücklagen steht, ist er halt doch Teil des Eigenkapitals. Also insofern verbergen sich da durchaus gewisse, ich sag mal, Interessen anderer Art eben auch hinter, was man natürlich durchaus auch nachvollziehen kann. Und die Aktivseite natürlich einer Bank besteht natürlich im Wesentlichen aus nicht abnutzbaren Vermögensgegenständen, und insofern habe ich natürlich da sehr weit gestreckte Auflösungszeiträume, wenn ich mich an diese Regel entsprechend halte, aber wir sahen halt keinen Grund oder kein Argument an der Stelle, andere Regeln anzuwenden, als sie sonst für Unternehmen eben auch gelten, nicht? Weil die Idee ist eben, hier an der Stelle eben nicht sofort eine Realisation anzunehmen, sondern eben erst, wenn ich eben Transaktionen oder Transaktionen hinsichtlich dieser Assets da habe, und insofern sind wir dann also an der Stelle bei dieser Auffassung geblieben.
Also die Auffassung kenne ich auch. Ich glaube, ich habe sie bisher auch so immer vorgestellt. Aber ich habe mich in der Tat nochmal gefragt, warum man das eigentlich wirklich so macht. Sehen Sie, wenn ich zum Beispiel etwas kaufe und ich bezahle 1.000 und ich bekomme jetzt dafür das Vermögen des Unternehmens und bewerte das erstmal mit 1.100, dann möglicherweise sage ich nochmal, weil ich jetzt einen Gewinn hätte, ich habe günstig eingekauft, ich überprüfe nochmal die Bewertung und komme aber zum Ergebnis, es sind 1.100. Sehen Sie, inwieweit rechtfertigt eigentlich das Vorsichtsprinzip, in dem Falle jetzt zu sagen, ob das verdient ist, weiß ich nicht. Also das muss ich sagen, das, was überall so apodiktisch eigentlich gesagt wird, Vorsichtsprinzip, ich frage mich, ist das nicht eine übertriebene Vorsicht? Denn ist es nicht so, dass ich dann wirklich eben einen Gewinn habe? Also ich frage mich nochmal ganz allgemein, ob diese Auffassung zum HGB aus Vorsichtsgründen warten wir erst, bis das Tochterunternehmen wieder veräußert wird, ob das eigentlich richtig ist. Weil ich sehe ehrlich gesagt nicht so richtig die Begründung mehr.
Bis auf eine Veräußerung des Tochterunternehmens warten wir ja nicht. Das wäre sozusagen quasi der extremste oder ja, der am weitesten in der Zukunft liegende Zeitpunkt.
Genau,
ja,
man verteilt es jetzt eben über die Laufzeit von Ihnen. Aber ich frage mich nochmal, was eigentlich die Begründung dafür ist, zu sagen, jetzt einen Ertrag zu vereinnahmen, das können wir nicht. Also das habe ich einfach nochmal für mich überlegt und muss sagen, ich tue mich ja nicht zunehmend schwerer, es eigentlich zu begründen.
Also was da häufig eingewandt wird, ist eben die Erfolgsneutralität von Anschaffung und Herstellung. Ja. Also das passt dann natürlich auch nicht so richtig, wenn ich jetzt im Tausch- oder im Geschenkbereich bin, dann habe ich durchaus auch einen Erfolg. Aber das ist ein Argument, was man in dem Kontext eben häufig sieht.
Also das habe ich auch überlegt. Und da würde ich sagen, hinter diesem Prinzip steht aber immer, dass im Prinzip Leistung und Gegenleistung ausgewogen sind. Und gerade für den Fall, dass ich etwas günstig kaufe, habe ich diese Situation nicht. Jetzt habe ich nämlich was bekommen, was mehr wert ist, als was ich bezahlen muss. Deshalb glaube ich, ich persönlich neige eigentlich dazu, fast zu sagen, wenn man vor allem dieses Reassessment machen würde, halte ich eigentlich die Ertragsrealisation so ganz mit dem HGB nicht unvereinbar. Aber ich glaube, ich würde das jetzt auch nicht fordern wollen. Aber ich muss sagen, mir wird jedenfalls diese Lösung, ehrlich gesagt, etwas immer suspekter. Und verstehe ich zumindest das, was die IFRS sagen.
Die Argumentation, das ist, kann ich nachvollziehen. So haben wir da, glaube ich, auch drüber diskutiert. Es ist im Grunde genommen so ein bisschen so eine konzernabschlussspezifische Interpretation des Vorsichtsprinzips aus dem Gedanken, den Herr Kirsch gerade dargestellt hat, weil natürlich schon Reassessment hin oder her oder um Herrn Roth nochmal zu zitieren, sorgfältige Überprüfung hin oder her, natürlich dieser Unterschiedsbetrag letztendlich, ich sag mal in Anführungszeichen nur, das meine ich jetzt nicht so, wie sie vielleicht anhört, durch die Vornahme unterschiedlichster Bewertungstechniken im Zweifel auf der Aktivseite entsteht, nicht? Und es eben doch anders zu interpretieren ist, als wenn mir einer einen Barscheck überreicht und sagt, den schenke ich dir jetzt. Ne? Aber von der Grundidee haben sie recht. Ja? Also die Tatsache, dass mir eben einen unentgeltlich einen Vermögensvorteil zugeht, den ich behalten darf, sollte eigentlich dafür dazu berechtigen, ihn grundsätzlich auch erstmal dann sofort über die GmbH zu erfassen. Ne? Nur hier besteht halt eine gewisse Unklarheit über die Höhe des tatsächlich zugehenden Vermögensvorteils. Ne? Und deswegen eben diese eher vorsichtigere Behandlung.
Okay.
Dann belassen wir das so, auch für diesen Fall.
Und meine Frage dann wieder an Sie, wer hat den nächsten Hinweis?
Also bei mir wäre das 144. Das ist ja der Fall mit dem technischen Unterschiedsbetrag, der dadurch entsteht, dass... Also, Entschuldigung, ich glaube 141. Also da würde ich bei Buchstabe C vielleicht schreiben wollen, in der zweiten Zeile wurde nach den... Ich würde sagen, Sacheinlagegrundsätzen. Denn ich weiß, was gemeint ist, aber wenn man ja schreibt nach den allgemeinen Grundsätzen, bewertet man jetzt etwas niedriger als der Zeitwert, dann klingt es fast so, als wäre das die konzeptionell richtige Lösung. Sie sind so, nach allgemeinen Grundsätzen bewerte ich einen Vermögensgegenstand
nicht. Für die allgemeinen Grundsätze für die Bewertung von Sacheinlagen.
Genau, also ich würde schreiben, wurde nach den Grundsätzen zur Bewertung von Sacheinlagen zulässigerweise mit. Weil unten kommt ja dann in der letzten Zeile auch dann Tausch. Und da gelten Tauschgrundsätze. Ja, es klingt so. Allgemeine Grundsätze würde ja bedeuten. Ach so. Okay, Entschuldigung. Ja, ich glaube, das habe ich jetzt so. Ich habe das anders gelesen. Ich habe das abgetrennt. Okay, das gehört ja zusammen. Nach den, genau, vielleicht das Allgemeine. Würde ich dann streichen, nach den Grundsätzen für die Bewertung. Okay, naja, passt. So, dann aber 144. Da wird gesagt, soweit der passivische Unterschiedsbetrag nicht dadurch beseitigt wird, dass im Rahmen der Aufstellung der Handelsbilanz zweites Mal bei der Bewertung der Beteiligung das Bewertungsfallrecht vom Jahresabschluss abweichend ausgeübt wird. Da würde ich präzisieren, zugunsten des beizulegenden Zeitwerts ausgeübt wird, weil das ist die Abweichung. Denn dann haben wir auch den Unterschiedsbetrag nicht.
Nee, das wird generell geändert, Handelsbilanzbuch.
Ja. Anteile anderer Gesellschafter.
Werden noch Angebote angenommen?
Das niedrigste Gebot gewinnt.
Ich habe noch was zu Textziffer 2. Römisch 6 wäre ich jetzt langsam.
Mhm. Und bei 5 vielleicht noch. Also 157. Mhm. Da könnte man aus dem letzten Satz die Abschreibung in konsumierungspflichtige Anteile vielleicht eine eigene Textziffer machen. Das ist, könnte das etwas von der Übersichtlichkeit verbessern.
Ja. Also ab Abschreibung und bis stiller Reihe, ne? Das ist auch zu Ende. Ne? Ja. Römisch 6.
Da rege ich an, in Textziffer 160, zweite Zeile, statt Anschaffungspreis, Anschaffungskosten zu schreiben. Ja. Das würde dann bedeuten, sind die Anschaffungskosten. Ja. Und dann würde ich in der fünftletzten Zeile, die beginnt mit, im Falle einer Sachkapitalerhöhung ergibt sich aus der Verrechnung, dann würde ich einfügen, ein passiver Unterschiedsbetrag.
Ja. Noch was zu sechstens?
Dann würde ich bei 162 vorschlagen, der ersten Zeile, bei einer Verminderung oder bei einer Minderung der Beteiligungsquote des Mutterunternehmens, und dann würde ich einfügen, ohne Kontrollverlust. Denn das könnte ja auch mal der Fall sein, dass wir dann kein Tochterunternehmen haben. Und dann wird da geschrieben, werden in der Regel Anteile zu einem Kurs ausgegeben, der den Nennwert des Eigenkapitals übersteigt. Genau, das würde ich auch in Klammern schreiben, ohne Kontrollverlust. Der den Nennwert des Eigenkapitals übersteigt. Ich meine, dass wahrscheinlich da gemeint ist, statt Eigenkapital gezeichnetes Kapital. Oder das erhöhte gezeichnete Kapital.
Mhm. Ja.
Und dann habe ich mich aber gefragt, in dem letzten Satz, Agio-Beträge, die über die anteilig vergüteten stillen Reserven hinausgehen, sind erfolgswirksam. Jetzt habe ich mich gefragt, was ist da gemeint mit erfolgswirksam? Weil das ist doch der Fall, wenn ich sage, bei einer Verminderung der Beteiligungsquote ohne Kontrollverlust, dann sind wir doch eher, nach dem, was wir hinten dann entscheiden, bei Auf- und Abstockung, immer in dem Fall, dass wir was erfolgsneutral behandeln. Insofern habe ich mich gefragt, was kann da erfolgswirksam sein? Mhm. Sehen Sie, ich weiß, dass es so eine Diskussion gibt, aber die kommt von einem anderen Aspekt. Die kommt von dem Aspekt, wenn ich meine Beteiligungsquote mindere, dann verkaufe ich als Mutter den Minderheiten etwas. Und da kann es durchaus sein, dass es im Prinzip einen Gewinn gibt. Das ist aber nur dann richtig, wenn ich eben nicht die Abstockung, wie nach IFRS 10, sagen wir, als Kapitalvorgang begreife. Mhm. Ich glaube, das sollte man einfach nochmal überlegen. Mhm. Also ich meine fast, der dürfte dann eigentlich erfolgswirksam nicht mehr verbleiben.
Ich hätte spontan gesagt, dann müsste man den Satz eher streichen.
Jetzt auch nicht erinnerlich, was wir dahinter gesteckt haben können.
Okay, ich werde nochmal. Mhm. Sieben, glaube ich, nur kurz. Oder acht.
Da würde ich lediglich in Texte 166, dritte Zeile, vielleicht schreiben zwischen dem Verkaufserlös oder Veräußerungserlös. Weil Kaufpreis, das klingt für mich mehr so, ich erwerbe etwas.
Mhm. Ja.
Also da hätte ich ehrlich gesagt einen etwas umfangreicheren inhaltlichen Punkt. Das mag vielleicht ein bisschen verwundern, weil ich ja Pate der Arbeitsgruppe gewesen bin, allerdings zum einen bei der Sitzung, als das diskutiert wurde, nicht da war, zum anderen auch versucht habe, da inhaltlich nicht zu sehr in die Arbeitsgruppe reinzufunken. Hier wird ja eine Präferenz für zwei Alternativen ausgesprochen. Im Ergebnis läuft es eigentlich auf ein Wahlrecht hinaus, mit einer Empfehlung für eine der beiden Alternativen. Als Begründung wird hier bemüht, dass sich die Ausrichtung des Konzernabschlusses nach dem HGB jetzt durch das Böhmock etwas stärker einheitstheoretisch darstellt als interessentheoretisch. In der Begründung selbst wird gesagt, dass es da auch durchaus Gegenmeinungen gibt, zu denen ich nebenbei bemerkt auch gehöre. Und da frage ich mich, ob wir uns auf diese Diskussion an dieser Stelle einlassen müssen, wenn es ohnehin auf ein Wahlrecht hinausläuft. Also meine klare Präferenz wäre, die beiden Möglichkeiten hier zu adressieren, das in der Begründung auszuführen, dass es hier eben unterschiedliche Sichtweisen in Bezug auf eine so eine interessentheoretische Ausprägung gibt und das ansonsten offen zu lassen. Also ich hätte ganz klar eine Präferenz eben für die interessentheoretische Sichtweise. Wie gesagt, ich weiß, dass man das anders sehen kann. Da ist ja auch von Personen hier am Tisch auch schon relativ viel dazu geschrieben worden. Aber wie gesagt, mit der Präferenz und mit der Begründung könnte ich im Moment relativ schlecht leben.
Wobei schon, um den gut, die Diskussion müssen wir jetzt nicht im Detail nochmal führen, glaube ich, aber die wenn man die Schrifttumsentwicklung, die ich jetzt natürlich auch nicht komplett hier empirisch erfasst habe, aber mal würdigt, ist es schon so, dass schon eine recht deutliche Hinwendung zu der einheitstheoretischen, und es ist kein Geheimnis, dass ich das auch mit guten Argumenten befürwortet sehe, beobachten kann. Ne? Das muss man ja, schon sehen, ja, ne? dass die Diskussion sich da schon weiterentwickelt hat, als sie vielleicht noch vor 3-4 Jahren war.
Ja, ne? Bernd, ich habe überhaupt kein Problem damit, eine Bewegung in die Richtung zu sehen. Ich sehe nur nicht, dass die Waage schon entsprechend umgeschlagen ist, dass man jetzt relativ eindeutig von einer einheitstheoretischen Ausrichtung ausgehen könnte. Also es ist vielleicht weniger interessentheoretisch, als es noch vor einigen Jahren gewesen ist. Aber wie gesagt, ein Umschlagen der Waage würde ich hier in der Form nebenbei bemerkt auch ohne Not nicht reinnehmen. Also wenn ich die Diskussion richtig verfolge, ist sie zwar weitestgehend konzernbilanztheoretisch getrieben oder wird sie formuliert, ist aber auch sehr stark von der Praktikabilität der beiden Alternativen getrieben. Und das verstehe ich natürlich, aber dann würde ich die theoretische Diskussion, weil sie aus meiner Sicht auch nicht abgesichert genug ist, da nicht zwingend aufhängen, zumal wir ja nach wie vor bei einem relativ offenen Wahlrecht bleiben. Ob wir uns hier für eine Präferenz aussprechen müssen, die sich in der Praxis wahrscheinlich sowieso durchsetzen wird, wage ich zu bezweifeln.
Also das heißt, Sie würden 165, 166 gar nicht als Empfehlung formulieren, sondern eigentlich gar nichts dazu sagen.
Nein, wir haben also, es gibt das. Und wir haben die beiden Alternativen. Und jetzt kann man sich fragen, spreche ich eine Empfehlung dazu aus und welche Wirkung hat die Empfehlung? Ist nicht bindend. Ja. Mhm. Und dann eben die Frage, wie begründe ich das? Und mir persönlich wäre da der Verweis auf eine konzeptionell konzerntheoretisch geänderte Ausrichtung des Bilanzrechts in Deutschland, ehrlich gesagt ein bisschen zu schnell geschossen, ist vielleicht nicht die richtige Formulierung, aber ein bisschen zu scharfe Munition an der Stelle.
Ich bitte um Nachsicht, aber im Moment finde ich, dass der 165 auch schwierig formuliert ist. Wenn man im ersten Satz sagt, werden nacherworben, wird empfohlen, das und das zu tun, und dann übergeht in vielmehr sind, das vielmehr sind geht eigentlich über eine Empfehlung deutlich hinaus.
Ja, man könnte vielleicht sagen, danach sind.
Irgend so ein, ich sag jetzt mal etwas verkürzt, Weichspüler oder Vorsichtsmahner also müsste in den Satz auch danach wären oder es muss nicht konjunktiv werden, aber einfach zu sagen, sind, passt nicht zu dem Vorsatz.
Ja, wie gesagt, aber das wäre dann für mich zweite Stufe, das entsprechend auch aufs Papier zu bringen.
Oder das zieht noch.
Genau, mein konkretes Anliegen wäre eben, das noch offener zu machen und auch diese Begründung, also vielleicht, ich meine, wenn das hier am Tisch wirklich so geteilt wird, dass ich hier die konzernbilanztheoretische Ausrichtung im AGB signifikant geändert hat, dann ist das natürlich Mehrheitsentscheidung. Aber das würde ich wirklich nur in die Begründung reinnehmen, wenn das hier wirklich so auch mehrheitlich geteilt wird.
Ja.
Also ich muss sagen, ich bin ja eigentlich für das andere, aber ich habe mich inzwischen, verstehen Sie, da bin ich jetzt gar nicht mehr so leidenschaftlich, also ich hätte jetzt mit dem, wie es steht, eigentlich gar kein Problem. Ich frage mich dann eher, wenn wir eben sagen, meine Empfehlung heißt am Ende des Tages immer, ich habe ein Wahlrecht. Und wenn ich jetzt mal die Diskussion von gestern nehme, Konzernabschluss, Ausschüttungsbemessungsfunktion, dann frage ich mich, ist es dann hier nur so ein Fall, wo wir sagen, da gibt es eigentlich eine Diskussion und die ist eben noch nicht zu Ende geführt. Es gibt noch keine klare Tendenz, weil sonst würde ich sagen, können wir auch alle anderen Empfehlungen im Prinzip streichen, weil Empfehlung ist immer ein Wahlrecht, glaube ich.
Also was ich gerne vermeiden möchte, ist, dass wir hier an diesem ganz konkreten Beispiel eine sehr allgemeine Aussage hier aus diesem Haus in die Welt setzen, dass sich die Ausrichtung des Konzernabschlusses Richtung Einheitstheorie deutlich geändert hat. Mhm. Das hätte sicherlich auch Konsequenzen für viele andere Fragen, die ich so im Moment noch nicht absehen kann. Mhm. Aber das ist im Moment ein sehr konkretes Thema mit einer relativ klaren, nicht zuletzt praxisgetriebenen Lösungsempfehlung, für die ich auch vollstes Verständnis habe. Mhm. Aber wie gesagt, diese Ausrichtung, diese sehr allgemeine Aussage an diesem Thema würde ich ehrlich gesagt sehr ungern in der Welt haben.
Ja. Also ich kann mich erinnern, wir hatten, ich weiß nicht, so 2011, 2012 mal den ersten Fall, wo ein Mandant auf uns zukam, genau mit dem Anliegen, wir wollen das eigentlich erfolgsneutral verrechnen.
Das hat er bestimmt konzerntheoretisch begründet, ne?
Nee, ja. Ich hab dann mal in die Kommentare geguckt und habe dann überall gelesen, grundsätzlich sollst du es behandeln wie einen Erwerbsvorgang. Es sind aber auch keine Einwendungen zu erheben, wenn du es wie nach IFRS als Kapitalvorgang betrachtest. Und da bin ich inzwischen pragmatiker genug, dann habe ich gesagt, dann machen wir das so. Nur, ich habe zu ihr gesagt, zu der Kollegin, das gilt natürlich nicht nur bei Erwerben, wo ich Abschreibungspotenzial an der G&V vorbei mit Rücklagen verrechne und damit meine Ergebnisse schöne, sondern selbstverständlich auch, wenn ich veräußere und Veräußerungsgewinne mache, dann habe ich halt keinen Gewinn der G&V, sondern nur eine Erhöhung der Rücklagen. Also was ich zu ihr gesagt habe, ist, man soll das dann konsistent machen und man soll es spiegelbildlich machen und man soll es sachlich stetig machen. Nicht einen Fall so, den anderen so. Also ich muss sagen, in der Frage bin ich jetzt ehrlich gesagt inzwischen ganz leidenschaftslos. Ich meine, eine Folgefrage ist ja die, die wir im Standard DS 21 haben, nämlich wenn ich sage, die Aufstockung ist ein Erwerb, dann ist es Investitionstätigkeit. Sage ich, ist es ein Kapitalvorgang, dann ist es Finanzierungstätigkeit wohl. Aber jedenfalls nicht Investitionstätigkeit. Also ich meine, ich sehe den Punkt, dass man sagen kann, diese Diskussion ist vielleicht noch nicht abgeschlossen. Ob man jetzt aus dem vielleicht, also ich würde jetzt umgekehrt eher sagen, von einem Standardsetter würde ich zumindest mal so eine Tendenz erwarten oder eine, zumindest dann eben die Empfehlung. Also, aber da bin ich ehrlich gesagt jetzt überhaupt nicht mehr leidenschaftlich, weil ich auch sehe, ich kann auch meine Auffassung auch nicht gegen jeden Zweifel anderen erklären. Also da bin ich jetzt indifferent. Ob man das, also ich meine, du sagst ja, stell einfach da, es gibt die Möglichkeiten, es gibt die Möglichkeiten, man kann derzeit noch nicht abschließend ja. sagen.
Also das würde ich mir vor die Begründung vorstellen, ja. Im Prinzip so ähnlich wie der Tenor damals in deinem Beitrag, wo wir uns ja alle gewünscht haben, dass der Standardsetter das klärt. Nur wie gesagt, ich sehe da im Moment noch nicht die Basis dafür, das zu tun, und deswegen würde ich jetzt so eine wichtige Weichenstellung nicht irgendwie so en passant unterfüttern, sondern würde es an dieser Stelle dann auch entsprechend offen lassen.
Wäre es sinnvoll, dass man, ich weiß nicht, ob das vorgesehen ist, die Frage einfach mal stellt, dass man da vielleicht zumindest mal dann auch Rückmeldungen zu diesem...
Ja, sie ist ja gestellt.
Sie ist gestellt.
Ja.
Frage 9. Das heißt aber, Herr Kirsch, wir können die Texte von an sich so lassen, nur die Begründung muss eine andere Nuance kriegen,
oder? Ja, also es müsste schon ein bisschen neutraler sein. Also es müssen schon beide Möglichkeiten adressiert sein, und das mit der Empfehlung würde sich dann eigentlich auch nicht so wirklich wiederfinden. Also unterschiedliche Möglichkeiten beide nennen. Das ist es dann. So ähnlich wie wir das mit den Konsolidierungsmethoden im mehrstufigen Konzern machen, da sagen wir auch, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten.
Die führen aber im Unterschied zu diesem Thema alle zum gleichen Ergebnis.
Ja, klar.
Aber was auch nicht nur in 65, 165, sondern auch in 166 so ist, man kann nicht empfehlen und dann sagen, das ist es. Wenn man schon empfiehlt, muss man schon dazu sagen, dann wäre es das.
Formulierst du das dann nochmal, Hans-Jürgen? Oder wie machen wir das her? Okay. Endkonsolidierung?
Da habe ich nur eine Frage zur Texte für 173. Da habe ich mich gefragt, da steht regelmäßig mit dem Anteil. Also ich meinte immer, dass es keinen Fall gibt, wo die beiden Werte unterschiedlich sind. Also meines Erachtens müssen die zwingend identisch sein. Insofern sehe ich keine Ausnahme zur Regel. Mhm. Deshalb würde ich sagen, würde das streichen.
171 sollten wir aus der Position den Posten machen.
Ja. Übergangskonsolidierung.
Dazu gehören dann die B44 bis B47.
Also über das Thema 176, da haben wir heute Morgen schon mal drüber gesprochen. Ich will vielleicht nochmal sagen, also ich bin mit den Ausführungen so einverstanden. Ich habe aber auch nochmal überlegt, das, was das IASB ja macht, dass man sagt, die Zugangsbewertung zum Beispiel, also wenn ich von der Vollkonsolidierung komme, ich habe 100% und habe jetzt nur noch 40%, dass dann die Zugangsbewertung des verbleibenden Anteils am Unternehmen zwingend mit dem beizulegenden Zeitwert zu erfolgen hat.
Das hier war der umgekehrte Fall, ne? Wir gehen ja rauf.
Ne? Ja.
Warte mal. Kommen wir ja von Equity auf, und gehen auf voll.
Kommt dann aber nicht irgendwo auch mal das, dass man sagt, es gilt auch in die andere Richtung? Oder ist es nur in die eine Richtung? Oh, das ist doch, Entschuldigung, ich bin bei Römisch 2. Das ist ja dann Übergang, da würde ich ohnehin noch schreiben, Übergang von der Vollkonsolidierung auf Quotenkonsolidierung. Genau, das ist dann Römisch 2. Mhm. Genau, und das wäre dann zum Beispiel der Fall zum Beispiel 181 oder 184. Also was ich jedenfalls nochmal überlegt hatte, ist, wenn ich bisher ein 100%iges Tochterunternehmen habe und es verbleibt zum Beispiel eine Beteiligung von 40%, dann könnte ich ja auch in Anwendung der Tauschgrundsätze, die wir ja auch mal along the way bemühen, sagen, ich tausche Vermögen gegen einen Anteil. Und dann könnte ich den Anteil, den ich behalte, mit dem beizulegenden Zeitwert dessen, was ich eigentlich aufgebe, nämlich 40% des Vermögens bewerten, dann hätte ich sofort genau den Gewinn, den ich im Zweifel nach IFRS habe. Das heißt, die Erfolgsneutralität der Übergangskonsolidierung ist eine Möglichkeit, wenn man das mal challenge mit den Tauschgrundsätzen, könnte man da zu einem anderen Ergebnis kommen. Aber ich würde auch eigentlich bei der Erfolgsneutralität bleiben. Aber das ist mir nochmal eingefallen, dass wenn man hier Tauschgrundsätze bemüht, und das ist ja genau das, was das IASB sagt, ich habe ein qualitativ anderes Engagement. Ich habe diese Kontrolle und habe jetzt nur das. Und ich habe
zwar in beide Richtungen, ne?
Genau.
In beide Richtungen, ne?
Ja. Genau, aber ich würde es so lassen.
Nur man muss natürlich auch sehen, die Regelung zum sukzessiven Anteilserwerb, die ja sozusagen quasi die erste Stufe da in diesem System enthält, sieht ja ausdrücklich eben vor, dass ich es nicht machen darf. Ja? An der Stelle wäre ja sozusagen quasi der erste Schritt sozusagen gewesen, zu sagen, ich habe bisher eine Finanzbeteiligung, jetzt wird daraus eine kontrollierende Beteiligung mit Vollkonsolidierung, sprich ich habe jetzt das Vermögen eigentlich des Tochter- oder jetzt Tochterunternehmens und nicht mehr nur einen gesellschaftsrechtlichen verbrieften Anspruch darauf, selbst da wird ja schon nicht sozusagen auf Tauschgrundsätze übergegangen. Ne? Und deswegen finde ich an anderer Stelle, die dann heranzuziehen, dann auch nicht so ganz konsistent.
Ja.
Sonst noch was zum Übergang?
Wir sind bei
Mehrstufenkonzern. Ich habe jetzt geschlafen. 95, 96. 195 und 196. Ich habe mich gefragt, ob wir die Textziffern nicht tauschen und erst mit dem in Anführungszeichen grundsätzlichen, mit der grundsätzlichen Übernahme der bisherigen Beteiligungsbuchwerte starten und dann sagen, in dem 195er Fall wesentliche Anteile anderer Gesellschafter.
Ja.
Weil das ist ja eher dann so ein Unterfall.
Hast recht, ja.
Ich weiß ja nicht, ob davon irgendwas fett sein kann oder muss.
Ja.
Die Überschrift 5, gesonderte Minderheitenausweise, müsste angepasst werden.
Warum ist 197 nicht fett? Etwas hat multiplikativ zu erfolgen.
Ja. Ja. Abschnitt H.
Da hätte ich ein Problem mit G und I. Denn 313 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bezieht sich auf Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und nicht auf Auswirkungen dieser. Das heißt, ich würde die Auswirkungen auf den Konzernabschluss der Folge Periode an der Stelle nicht sehen. Bei der Erläuterung der Erfolgswirkungen würde ich eigentlich auch nicht im Anwendungsbereich eine Angabe von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sehen.
Ja.
Würde ich mal entgegenhalten, alles, was Auswirkungen auf die Wertansätze hat, ist Ansatz und Bewertung. Ansatz, Bewertung, Ausweis. Insofern könnte ich es schon drunter subsumieren.
Ja, kann ich in gewissem Sinne nachvollziehen, dass dann der Sachverhalt zu beschreiben ist. Aber die Auswirkungen aus dem Sachverhalt, die sehe ich eigentlich nicht in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Dass ein Sachverhalt, der sich an der Stelle auswirkt, definitiv beschrieben werden muss, ohne Frage. Aber wenn ich hier lese, Auswirkungen auf den Konzernabschluss der Folgeperiode, dann stelle ich mir an der Stelle eine wahrscheinlich quantitative, ansonsten mit einer, wie haben wir es so schön, Richtung und Intensität versehenen Aussage verbaler Art mindestens hier dargestellt. Und das sehe ich eigentlich nicht.
Können Sie mal sagen, welche Nummer? 199?
Nee, 200. 200 G und I.
Also ich kann mir auch vorstellen, Wertansätze der Grundstücke haben sich erhöht.
Wenn das,
also es wurde neu bewertet und Wertansätze der Grundstücke haben sich erhöht.
Wenn das eine ausreichende Aussage ist.
Ja, das ist ja die Frage der Alternative. Sonst, also würde ich ja dazu gar nichts sagen. Zu dieser, oder nur, ich habe nachträglich angepasst.
Ja, oder ich müsste dann allgemeine Anhangberichtsgrundsätze strapazieren. Es ist ja schon, wie man sieht, der Versuch ist sehr schlank zu halten und wirklich nur, sag ich mal, auf Dinge zu beschränken, wo wirklich aus dem Standard heraus eben, ja, ich sag mal, Entscheidungen getroffen werden oder es wirklich eben um prägnantere Sachen geht. Ne? Wir haben also wirklich eben versucht, das wirklich dem Vorwurf gar nicht erst zu begegnen. Hier würden also quasi zusätzliche, nicht vom Gesetz gedeckte Angaben kreiert. Ne?
Das ist ja auch in einer Frage recht deutlich so adressiert, dass das die Absicht ist und was die geneigte Öffentlichkeit dazu meint. Wir haben jetzt in 201c jetzt noch das Bürgerthema. Nutzungsdauer von mehr als 5 Jahren, BUF.
Vielleicht sogar schon noch früher. Okay. Denn es steht hier, die Veränderung des Geschäfts- oder Firmenwerts sind im Konzern Anlagengitter zu erkennen, wenn Sie damit auf die Zu- und Abgänge etc. anspielen, bin ich bei Ihnen. Wenn Sie damit auch auf die Vorjahreszahlen im Anlagengitter abstellen, dann hatten wir das Thema ja gestern, dann eher nicht, denn die Vorjahreszahlen werden fürs Anlagengitter nicht mehr verpflichtend sein. Da kein Bilanzvermerk.
Okay, gut, das ist natürlich alles jetzt noch vor Bildruck geschrieben. Ja. Gut, müssen wir noch anpassen. Ne?
Wenn es so kommt. Lohnt es sich irgendwo relativ vorne oder sowas ähnliches wie so eine Art Health Warning reinzubringen, dass der Text mit dem HGB in der Fassung vom, in der Entwurfsfassung vom übereinstimmt, um einfach zumindest unsere besten Erkenntnisse dahingehend rüberzubringen, dass wir einerseits das derzeitig Geltende schon potenziell hinter uns gelassen haben, auf der anderen Seite aber das demnächst Geltende ja noch unbekannt ist. Irgendwie so einen Stichtag der Erkenntnis einfügen, um sicherzustellen, dass nach bestem Wissen und Gewissen es dasjenige ist.
Jetzt nochmal zur Klarstellung. Hieße, dass man also jetzt schon Billruck-Entwurf verarbeitet, oder?
Ja, dazu müssen Sie sich entschließen, wenn Sie jetzt, ich weiß nicht, das
gestern
verpasst oder heute Morgen verpasst haben, wenn Sie sagen, wir haben hier das Thema Billruck, was machen Sie denn jetzt damit? Passen Sie es ans Billruck an oder nicht? Oder machen Sie eine Fußnote dran und sagen, das wird sich voraussichtlich ändern?
Also ich hatte es so verstanden, auch heute Vormittag, dass wir es erstmal auf Basis des geltenden Rechts schreiben und dann, wenn man das endgültige Gesetz dann kennt, anpasst.
Das heißt, was eben gesagt wurde mit hier gibt es das Billruck-Thema, ist nur was für Herrn Zimniok und die Schublade.
Ja, die Schublade aber ganz oben am Schreibtisch.
Wobei der Disclaimer, den Frau Knorr anspricht, wäre natürlich bei der Aufforderung zur Stellungnahme, denke ich, eine gute Einleitung.
Ja, ja, klar. Insofern, dass nicht wir, ich weiß nicht, wie viele Stellungnahmen kriegen, mal, lest ihr die Post aus der Mohrenstraße nicht.
Richtig. Naja, das ist richtig. Ja, machen wir. So, sonst noch was zu den Anhangangaben? Dann hätten wir als letztes noch die Erstanwendung, Übergang. Man haben wir heute Morgen auch schon mal ein bisschen diskutiert.
Da war ich ja nicht dabei.
Hey, klar.
Ich hätte die Frage, ob und wann man wie im derzeitig geltenden DS4 außer Kraft setzt. Müsste das nicht hier
ach so, ja,
okay, auch erscheinen? Ja. Das kann man natürlich sagen, braucht man beim Entwurf nicht zu machen, aber ist auch so eine Art Signal, wo ich dachte, ehe man es vergisst,
wäre
das hier richtig. Ja.
Ja.
Und dann auch nicht zu DS9 zwingen.
Doch. 106i.
Ja.
Nach der Klammer noch ein Komma.
Das sollen Sie haben.
Das wird zum Sonntag.
Ja, sonst noch Anmerkungen zu den in DS19 verschobenen oder zu verschiedenen Teilen. Zur Begründung noch was?
Und zum Fragenkatalog?
Da würde ich anbieten, die Frage 9 auch mit zu übernehmen.
Ja, das hatten wir. Gut, Frage 7 sollte ja sowieso noch mal, dass man das gut will, Abschreibungsthema nochmal präzisiert und ein bisschen angefettet werden. Vielleicht nochmal Hinweis auf die Frage 12. Das war jetzt unsere Arbeitsgruppe, aber auch einigen anderen, mit denen wir gesprochen hatten, oder sogar vielen anderen wichtig, dass man dieses Thema Common Control Transactions mal adressiert. Das ist ja in sehr, sehr vielen Beiträgen auch zum Billruck angeregt worden, ohne dass man natürlich da eine große Chance hatte, da mal was zu machen, einfach mal eine Frage dazu zu stellen.
Ja, es ist immer die gemeine Geschichte, wenn man eine Frage stellt, muss man damit rechnen, dass man eine Antwort kriegt.
Ja gut,
zweifel die falsche.
Das heißt, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sich eine ganze Reihe von Kommentatoren dafür aussprechen. Und die Frage ist, wie wir das denn technisch machen.
Für was? Also für eine Regelung analog, genau. Artikel 25?
Ja, zum Beispiel, ne? Oder es überhaupt zu regeln. Und dann müssen wir mal sehen, ob wir es dann über die Arbeitsgruppe oder im weiteren Verlauf noch verarbeiten können. Ne?
Ja, oder auch, es wäre ja gegebenenfalls auch was fürs Gesetz. Ne?
Genau, das okay. Ist genau der Punkt.
Das würde ich das
als Vorteil sehen, wenn Sie viele zurückmelden, dass man zumindest dem Herrn Blöding auch vermitteln kann,
ja. Hier
ist vielleicht Handlungsbedarf.
Aber heißt das, wenn jetzt sozusagen die Rückmeldung kommt, ne, dass da Handlungsbedarf ist, dass wir es dann noch einbauen würden? Oder ist das dann...
Das noch einbauen würde aber eine neue Schleife bedeuten, denn einfach einbauen geht nicht.
Aber ich würde dann sagen, also ich würde eher erstmal den Standard jetzt bringen.
Ja.
Und dann sagen,
dass
man
auch
das aufnimmt.
Genau.
Dann kann man sagen,
ja. Das
geht auch in das künftige Arbeitsprogramm mit ein. Aber ich würde das jetzt auch nicht aufhalten wollen, weil da ist der Standard dann wirklich so wertvoll.
Ja, nee, so hatten wir das auch nicht verstanden. Es war wirklich eben von vielen, vielen Stellen ist das Thema immer wieder aufgebracht worden und einige haben eben auch immer gesagt, ja mal, ihr müsst das doch da auch mal verarbeiten und dann haben wir gesagt, naja, so einfach ist das nicht, das ist ein schwierigeres Thema und man hat ja auch einen relativ engen Zeitrahmen und dann haben wir gesagt, okay, dann macht es auch wenigstens Sinn, dass man das Thema auf jeden Fall ein bisschen höher hängt und eben einfach mal eine Frage dazu stellt, ne? Und eben auch auf die Möglichkeit verweist, dass es eben ja auch in der Richtlinie einen Aufhänger hat und nicht nur eine nationale Erfindung ist oder sowas.
Genau.
Ne?
Ja.
Meine Frage ist noch, wie ist das weitere Vorgehen? Also den Standard, wir beschließen da heute drüber und dann sind nur die 6 oder 8 Wochen, dann wird der veröffentlicht, sondern die 6 oder 8 Wochen Kommentierung.
So, wenn die
und dann ich genau wegen Bildungsfragen.
Also zum Thema Kommentierungsfrist kurz noch, da gab es auch Anmerkungen aus der AG, dass sich da auch einzelne Mitglieder für eine deutlich längere Kommentierungsfrist als das Mindestmaß ausgesprochen haben. Auch der Komplexität, dem Umfang geschuldet und halt natürlich auch dem aktuellen Monat.
dann laufen wir halt Gefahr, dass wir dann schon wieder sehr dicht an der, am Gesetzentwurf Billrock sind, an der finalen Version und den Standard dann gleich wieder ändern oder anpassen müssen.
Ja, aber umgekehrt einen Standard raushängen und Augen zu und durch, egal wie es Billrock aussieht, ist doch wohl auch keine Variante. Insofern, wenn man sowieso aufs Billrock wartet, dann kann man auch sagen, wenn das Billrock im Juli kommt, dann sollte der Standard nicht vor September dicht gemacht werden.
Ach so, okay. Das war nämlich auch mein Vorschlag, dass man wartet, bis das Billrock fertig ist und den dann finalisiert.
Aber das war dem Grunde nach immer unsere Vorgehensweise. Beabsichtigt.
Wenn man das kann, man, da kann man ja die Kommentierungsfrist nochmal abklopfen und mal sagen, wir müssten den Standard dann hier in der Juni-Sitzung, also die Kommentierung in der Juni-Sitzung hier auf dem Tisch haben. Und da muss man halt überlegen, wie viel Zeit man hier zum Verarbeiten und Verschicken braucht. Und dann braucht man jetzt die Kommentierungsfrist jetzt nicht sklavisch an den 45 Tagen zu hängen. Man kann sagen, okay, wenn da 2 Monate sind, dann sind da 2 Monate. Das kannst du auf dem Kalender so schnell nicht sehen.
Ich hätte mal irgendwie so übersteiglich gesagt, 20. Mai oder sowas müsste das hintere Ende sein, damit sie die Chance haben, oder 15. Mai, das für die Juni-Sitzung fertig zu kriegen. Und von 20. oder 15. Mai rückwärts Mitte April, Mitte März und von hier aus Mitte März ist, das sind 6 Wochen von hier aus oder 5,5 Wochen, das kommt doch so ungefähr hin. Dann wären es 2 Monate.
Andere Frage wäre, möchten Sie die Rückmeldung als erstes haben oder sollen sie vorher auch schon mal durch die AG gesichtet und beurteilt werden?
Also das würde ich mal so ein bisschen abhängig machen von dem, was da kommt.
Also ich sag's deswegen, weil ich glaube, wir haben ja im März eine AG-Sitzung und die Termine für danach auch. Die eine ist, nagen Sie mich nicht fest, 18. April und die andere irgendwie 12.06.
Ja.
Das wäre dann halt auch zu berücksichtigen.
Ja. Also dass wir vielleicht gucken, also wenn wir mit einem gescheiten Termin kurz vor einer, also Abgabe, Comment Letter, kurz vor einer AG-Sitzung gehen könnten, hätten wir zumindest die Chance, dass das
also funktioniert aber nicht mit dem 12. Juni. Der 12. Juni ist zu spät für die Juni-Sitzung und ich weiß nicht, wie viel der April ist zu früh für das Ende der Kommentierungsfrist.
Ja, eben drum.
Wobei ich gehe davon aus, dass wir hier mit den Kommentaren eigentlich hier am Tisch zurechtkommen müssen. Würde ich schon erwarten.
Das heißt aber jetzt, Sie arbeiten das ein, was wir besprochen haben, und dann geht er schon raus, oder? Weil die Sitzung vorher haben wir ja dann immer.
Sehen wir uns aber im Umlauf nochmal an, würde ich vermuten.
Ne? Das wäre jetzt die Frage. Ne?
Also ich würde auch nur im Umlaufverfahren das machen, einarbeiten, Umlaufverfahren und dann raus. Und dann Kommentierungsfrist, haben wir gesagt, bis Mitte März, oder?
Bis Mitte Mai.
Bis Mitte Mai, ja, ist ja gut.
Sie haben ja März 17 gemeint. März, auch nicht. März 2017.
Ich persönlich möchte noch, und ich denke, ich spreche im Namen aller Mitglieder des HGBV-Ausschusses und des Präsidiums der Arbeitsgruppe, Ihrem Vorsitzenden, dem Herrn Zimiuk und dem Paten ganz herzlich für die Arbeit, die zu dem EDS 30 geführt hat, herzlich danken.
Ja, dann bedanke ich mich im Namen meiner Arbeitsgruppe natürlich. Ich glaube, allen hat das, ich glaube, beim letzten Mal auch schon gesagt, ja auch großen Spaß gemacht. Das sind ja durchaus auch spannende und anspruchsvolle Diskussionen, die wir da haben. Man lernt auch immer noch was dazu, wenn alle ihre Fälle da einbringen. Und ja, ich richte dann den Dank gerne aus und wünsche dann für dieses Projekt, das ja nun kurz vor einem großen Zwischenschritt steht, dann noch gutes Gelingen. Und ja, da wir ja auch weitere Arbeitsaufträge haben, was die anderen Formen der Einbeziehung nach der sogenannten Stufenkonzeption des Konzernabschlusses, ne, da muss ich dann noch meine Münsteraner Schule hier durchblicken lassen, angeht, werden wir ja über kurz oder lang sicherlich auch viele weitere Dinge hier wieder gemeinsam diskutieren. Dankeschön.
Ja, auch von meiner Seite recht herzlichen Dank, sowohl an die Arbeitsgruppe als auch jetzt an den HGB-Fachausschuss. Ich glaube, da haben wir einen Meilenstein erreicht, indem wir jetzt uns weiter forthangeln können. Insofern, glaube ich, können wir auch die Sitzung heute beenden, es sei denn, es gibt noch das eine oder andere anzumerken zu anderen Themen. Dann sollten wir Frau Nowitzka noch kurz dazu holen. Ja.